Muss ohne gehen. Okay, jetzt kommt was. Nein, jetzt kann ich nicht mehr lesen. Ja, jetzt ist gut. Ne, jetzt war es wieder gut. Ist besser. Boah. Ja, okay. Also Epheser 1, ab Vers 17, ist tatsächlich der Trauvers für morgen. Also das heißt, wenn ihr morgen auf der Trauung seid, dann ja, hört ihr wahrscheinlich noch was Ähnliches. Aber das liegt einfach dran, also es ist manchmal voll schwer, zwei Predigten gleichzeitig vorzubereiten, wenn ein Text sich echt erwischt. Und das ist, also ich bin nicht mehr hier über den weggekommen, über Epheser 1, 17 bis 20. Ist auch nicht so der typische Trautext, also keine Sorge, jetzt kommt ja auch nichts mit Liebe oder so. Ja, habt ihr nochmal Glück gehabt. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Er hat sie an Christus erwiesen, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf dem Platz zu seiner Rechten erhoben hat. Halleluja. Aber gerade im Vorgebet hatte ich so einen Gedanken. Irgendjemand betete, danke, dass wir nicht die ersten Christen sind. Und das ist auch also total vernünftig. Ich bin auch sehr froh darüber, dass wir 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns haben und also sehr viel Erfahrung haben, aus der wir schöpfen können und sehr viel Bibelauslegung und so weiter. Es ist total gut, auf so einer langen Tradition zu stehen. Aber trotzdem so in dem Moment dachte ich, nee, eigentlich, ich wäre gerne einer von den ersten Christen gewesen. Damals Jerusalem, Feuer des Heiligen Geistes, Wind und so weiter. Sowieso cool, auf solche Sachen stehe ich absolut. Und dann ist das ja manchmal so, kennt ihr wahrscheinlich auch, ne, dass man so einen Gedanken hat und auf einmal ist das so, dass in einer Sekunde oder vielleicht ein Bruchteil von Sekunden zieht sowas wie so ein Film an dir vorbei und du denkst so viele Sachen gleichzeitig, das könntest du gar nicht, wenn du es versuchen würdest. Das geht einfach bloß so spontan. Und es war auf einmal so ein Für und Wider da und ich dachte, als es an das Erste, an das ich dachte, war, nee, eigentlich wollte ich vielleicht doch nicht damals leben, weil da war es immer heiß, da im Nahen Osten, man hat Sandalen getragen und lange Gewänder und ganz schrecklich, es gibt kein Internet. Ich kann mir beim besten Willen nichts vorstellen, wie man eine Predigt vorbereitet ohne Google. Das muss also echt richtig schwer sein. Aber auf der anderen Seite so positiv war, dass damals alles, was mit Jesus zu tun hatte, brandneu war. Und ich glaube, so ein Grund dafür, warum das so abgegangen ist mit dem Heiligen Geist in der ersten Zeit der Gemeinde, also ein rein menschlicher Grund, war wahrscheinlich, dass es völlig neu war und jeder sich gefragt hat, wie funktioniert das denn jetzt eigentlich mit Gott? Wie läuft das mit dem Heiligen Geist? Was kann der alles? Was ist Erlösung? Was hat Jesus alles für uns gemacht? Und man war total gehypt, weil man erleben wollte, was alles geht mit Gott und hat deswegen stundenlang gebetet und diskutiert, weil man es einfach unbedingt ergreifen wollte und verstehen wollte, was alles drin ist in diesem ganzen Paket, wenn man mit Gott lebt. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn du ein technisches Gerät kaufst oder irgendwelche ganz komplizierten Computerprogramme, dann ist das wohl so, dass man das meiste im Umgang damit in den ersten 2 Tagen lernt, wenn man nicht mehr von dem Ding wegkommt und alles ausprobieren muss. Und nachher in den nächsten paar Jahren, wo man das benutzt, lernt man fast nichts Neues dazu. Und komischerweise, statistisch ist das wohl so, dass beim richtig komplizierten Geräten oder Programmen kriegt man sowieso bloß 20 bis 30% der Funktionen raus, die das Ding hat. Und die meisten nutzt man sowieso nicht. Und mir kommt das oft so vor, wie dass es bei uns genau das Gleiche ist, dass wir über die Jahrtausende der Kirchengeschichte irgendwie so diese Neugierde verloren haben, dass wir uns nicht mehr intensiv mit dem auseinandersetzen, was Jesus für uns getan hat, dass wir es uns nicht vorstellen können, wie mal stundenlang zu beten, um irgendetwas zu verstehen oder rauszukriegen, was Gott mit einem Bibelvers gemeint hat, dass viele von uns es nicht mal schaffen, innerhalb von 5 Jahren einmal die komplette Bibel ohne Psalm und Altes Testament durchzulesen. Und dass einfach diese Neugierde nicht mehr da ist, die man damals in der ersten Zeit mit Sicherheit gehabt hat. Und das ist so eine Sache, die hätte ich total gerne miterlebt. Wäre für mich total faszinierend, in einer Kultur zu leben, wo man Jahrtausende darauf gewartet hat, dass der Messias kommt und sich jetzt fragt, nachdem der Messias da ist, was machen wir jetzt eigentlich? Wie wird das unser Leben ändern? Wie wird unser Leben jetzt aussehen, nachdem diese Feuerzungen aufgetaucht sind und diese ganzen Fragen sich stellt und richtig da reinbetet und versucht zu erkennen, was Gott denn eigentlich alles drauf hat? Ist natürlich nicht, dass das nur damals möglich war, sondern das geht ja auch jetzt. Und Jesus, ich bitte dich dafür, dass wir in diese Neugierde reinkommen und für mich selber auch. Ich möchte auch wieder neugieriger sein. Und es ist auch jetzt natürlich möglich, dass wir diese Neugierde haben und dass wir uns sehr mit auseinandersetzen und richtig und versuchen reinzukommen in Gott. Und ich hoffe mir, dass wir das erleben. Ich hoffe wirklich, dass es passiert. Dass wir neugierige Leute sind. Dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir sowieso schon alles verstanden haben, was es mit Gott auf sich hat. Dass wir schon kapiert haben, was in der Bibel steht und alles. Sondern dass immer noch mit dieser Hunger nach mehr da ist und diese Neugierde und dieses Interesse an neuen Dingen. Dass wir immer wieder versuchen, nach Neuland aufzubrechen und nicht da stehen bleiben, wo wir jetzt stehen. Denn es ist cool, wo wir jetzt stehen, aber es ist tödlich, da stehen zu bleiben. Das geht gar nicht. Das wird irgendwann so langweilig. Und es muss einfach so sein, dass wir diesen Spirit haben, dass wir immer wieder das Neue suchen. Paulus redet davon, dass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden sollen. Und das ist eigentlich so der Hauptpunkt, den ich habe, das, worüber ich mich auslassen möchte, das, was mich richtig angesprochen hat. Es sind noch sehr viele andere Sachen in diesem Vers drin, aber dieser Punkt mit den erleuchteten Augen des Herzens, das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn Paulus über das Herz redet, dann meint er natürlich nicht diesen 300 Gramm schweren Muskel, den jeder von uns in der linken Brustseite hat, sondern er meint etwas anderes. Hatte schon überlegt, ob ich mir nicht mal ein Herz kaufe. Gibt ja, also ich habe auch eins, aber das möchte ich euch ungern zeigen. Gibt ja, also kann man ja bei Metzgern kaufen, so Herzen, aber ich habe mich irgendwie nicht getraut, so das Ding hier anzufassen, weil es bestimmt super ekelig ist. Hatte mir das auch morgen für die Trauung überlegt, aber hatte dann. Genau, ich hatte dann nämlich auch irgendwie so einen kurzen Gedanken, wie ich das so hochhalte und dann rutscht es mir aus der Hand und auf das weiße Brautkleid und es wäre todpeinlich. Und da habe ich gedacht, so, nee, das mache ich auf keinen Fall. Also alle Herzen bleiben definitiv beim Metzger und ich nehme die auf gar keinen Fall mit. Hirn ist so quabbelig, oder? Ich weiß noch, meine Omi hat das immer gegessen, Hirn mit Rührei. Boah! Und das ist gar nichts. Das ist gar nichts für mich. Also das wollen auch die Fleischesser nicht essen, nicht wissen. Also dieses ganze, ja, da möchte ich auch zum Vegetarier werden. Oder also lieber ein Hammelhoden-Eintopf als irgendwie so ein fieses Gehirn. Aber der ganze Punkt ist, ich habe mir Gehirn angeguckt bei Wikipedia. Wie gesagt, man kann ohne Google keine Predigten vorbereiten. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist ein Herz, habe ich mir angeguckt. Ein Herz hat keine Augen. Es kann also wirklich. Ich war total überrascht. Und habe ich gefragt, wie kann das sein? Warum betet Paulus dafür, dass die Augen des Herzens aufgehen? Und er hat das Ding noch nicht mal Augen. Komisch. Irgendwas ist falsch mit der Bibel. Nein, aber Paulus redet natürlich gar nicht irgendwie von der Pumpe, sondern Paulus redet von unserem Inneren. Das, was tief in uns drin ist, das, was uns eigentlich ausmacht, der Wesenskern von dem, was wir sind, das ist das, was nicht nur die Bibel als Herz bezeichnet, sondern was ja auch in unserem ganz normalen Sprachgebrauch ganz oft als Herz bezeichnet wird. Das Herz ist das, was du tief innerlich bist. Und als ich so über diesen Vergleich nachgedacht habe, ist mir was aufgefallen, was mir irgendwie noch nie aufgefallen ist. Die wichtigste Aufgabe von unserem normalen körperlichen Herz ist ja, dass es Blut und damit Leben durch den ganzen Körper pumpt. Und wenn es irgendwann damit aufhört, dann bist du tot. Und ich meine, dass dieses Innerste, was wir haben, eigentlich eine ganz ähnliche Aufgabe hat. Nämlich, dass es in uns etwas hervorbringt, dass es Gedanken in uns bringt, dass es Gefühle in uns bringt, dass es sich auf die Seele ungefähr so auswirkt, wie das normale Herz sich auf den Körper auswirkt. Und deswegen redet Jesus immer wieder mal übers Herz und sagt, dass es wichtig ist, dass unser Herz in Ordnung ist, weil das Herz, oder er sagt es im Lukas-Evangelium, sagt er, wovon das Herz voll ist, davon wird der Mund übergehen. Also das, was in deinem Inneren ist, das wird sich immer einen Ausweg suchen. Und das, was ganz tief in deinem Inneren ist, das wird dich immer prägen. Und wenn du einen Menschen hast, der total negativ redet den ganzen Tag, dem alles stinkt, der nur Bitterkeit hat, dann ist das etwas, was nicht in seinem Mund produziert wird, sondern dann ist es etwas, was tief aus seinem Inneren kommt. Und wenn du dich ändern möchtest an dem Punkt, wenn du sagst, ich möchte nicht mehr lästern, ich möchte nicht mehr negativ reden, diese ganzen Sachen möchte ich hinter mir lassen, dann ist es eine sehr uneffektive Möglichkeit zu sagen, ich mache das jetzt einfach nicht und dir jedes Mal auf die Zunge zu beißen, wenn du wieder etwas Negatives sagen möchtest. Es ist viel, viel besser, wenn dein Herz an dem Punkt verändert wird und Gott irgendwie ganz tief innerlich ein Werk an dir tut, dass du einfach gar nicht mehr diese negativen Gedanken produzierst, sondern dass aus deinem Innern heraus Positives kommt. Und ich denke, dass Paulus deswegen da so über das Herz redet und dafür betet, dass es in dieser ganzen Gemeinde in Ephesus passiert, dass die Herzen der Gläubigen erfüllt werden oder erleuchtete Augen kriegen, dass sie Gott sehen und das sehen, was in Gottes Welt längst Realität ist und nicht mehr nur das verarbeiten, was sie um sich herum sehen. Und damit ist dieses ganze Herzbild nicht einfach nur eine kitschige Vorlage für den kleinen Prinzen, wo ja auch viel von Herzensaugen die Rede ist. Und das ist so ein bisschen wie so ein seelisches Kaminfeuer. Da kannst du dir mal kurz so die Hände daran wärmen und es ist immer romantisch und versetzt einen in melancholische Stimmungen. Aber es hat eigentlich nichts mit einem selber zu tun, sondern es ist eigentlich etwas, was absolut lebensnotwendig ist. Denn wenn dein Inneres das sieht, was Gott gemacht hat oder was Gott noch an dir tut, dann wird es dein ganzes, komplettes Wesen ändern. Wenn dein Inneres von dem beeindruckt ist, was Gott getan hat, dann wird es durch dein ganzes Wesen gespült werden. Dann wirst du es in deinen Gedanken haben, dann wirst du es in deinen Emotionen haben. Dann wird dein Wille davon beeinflusst sein. Dann wird deine Vision für die Zukunft davon beeinflusst sein. Und du wirst merken, wie das es dich völlig verändert. Aber diese Änderung beginnt da, wo unsere Herzensaugen geöffnet werden und wir sehen, was Jesus getan hat und was Jesus noch tun wird. Und es fängt ja immer mit diesem Moment an, wo man auf einmal erkennt, dass es wirklich einen Gott gibt und wo man sich auf diesen Gott einlässt. Das haben vielleicht nicht alle von euch in ihren Erinnerungen, weil manche quasi hineinwachsen in den christlichen Glauben und sich nicht an eine Zeit erinnern können, in der sie nicht mit Jesus gelebt haben, sondern es ist schon mit der Muttermilch aufgesogen worden und du bist vielleicht dein ganzes Leben lang in Gottesdiensten gewesen und hast immer wieder mal Erfahrungen mit Gott gemacht und bist einfach nur da reingerutscht. Aber es wird auch viele Leute hier geben, die das genau so erlebt haben, dass du es unmöglich fandest, an einen Gott zu glauben und dann auf einmal ist es, als ob ein Licht dir aufgeht und du verstehst, ja, das ist echt wahr. Es gibt einen Gott. Es gibt das Übernatürliche. Es gibt jemanden, der ist für mich gestorben. Es gibt jemanden, der nimmt die ganze Schuld von mir. Es gibt jemanden, der ist so interessiert an mir, dass er mir eine neue Chance geben möchte und ein komplett neues Leben geben möchte. Und du hast vielleicht so ein richtiges Schwarz-Weiß-Erlebnis gehabt, dass du sagen kannst, mir bis zu diesem Tag war es unmöglich, an irgendetwas Übernatürliches zu glauben und ich habe mich nur auf meine fünf Sinne verlassen. Aber ab diesem Moment ist alles anders geworden. Aber damit endet die ganze Sache nicht. Und ich glaube, dass es oft so ist, dass wir als Christen deshalb so unglaubwürdig sind, weil viele von uns an diesem Punkt stehen bleiben und sagen, jetzt habe ich Gott erkannt. Und dann ist diese Neugierde auf einmal weg. Und du weißt, ich habe jetzt meinen Platz im Himmel gesichert. Du weißt, dass Jesus dir vergeben hat. Du weißt, dass du den Tod nicht mehr zu fürchten brauchst. Und das ist alles, was du jemals im Leben erwartet hast. Und du suchst gar nicht mehr danach, dass mehr kommt. Und dann ist ja eigentlich das Interessante, dass Paulus hier nicht für Ungläubige betet, sondern Paulus betet für eine Gemeinde von strammen Christen. Für eine Gemeinde, in der er 2 bis 3 Jahre gelebt und gearbeitet hat. Von einer Gemeinde, wo er vermutlich die meisten Leute selber zum Glauben geführt hat. Von einer Gemeinde, die stark von ihm geprägt war. Von einer Gemeinde, die, musst du mal in der Apostelgeschichte nachlesen, super viel Übernatürliches erlebt hat, die Gottes Kraft gekannt hat. Und trotzdem betet Paulus wahrscheinlich über Jahre hinweg immer wieder dafür, dass Gott die Augen der Herzen der Gläubigen öffnet und zeigt, dass noch mehr da ist. Und ich weiß, dass wir uns manches Mal selber klein halten und nicht in die Fülle dessen reinkommen, was Gott für uns hat, weil wir nicht mehr diesen Wunsch haben, dass Gott mehr in unserem Leben tut. Aber Paulus redet hier nicht nur über diese eine Sache. Er redet nicht nur über Bekehrung. Er redet nicht nur darüber, Christ zu werden. Sondern dann geht es ja weiter mit der Kraft Gottes. Mit der Kraft, die Gott an uns erwiesen hat. Mit der Kraft Gottes, die so stark ist, dass sie Christus von den Toten herausgeholt hat. Und er redet davon, dass wir diese Kraft erkennen sollen. Dass wir unser Innerstes aufmachen sollen und erkennen sollen, was Gott für uns hat. Ich glaube, ich habe das schon mal im Gottesdienst erzählt, aber es ist so eine Geschichte, die ich mir selber immer wieder erzähle, weil die mich jedes Mal wieder berührt. Nämlich die Geschichte von dieser Familie, die so ungefähr in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts von Deutschland nach Amerika auswandert. Und es ist eine arme Familie und sie haben super lange gespart für diese Schiffspassage, weil das einfach ein Schweinegeld kostet. Und sie haben ein Jahr lang alles irgendwie zusammengelegt, was sie haben, haben sich nichts gegönnt, um dieses Ticket zu kriegen. Und sie haben nur Geld für das Ticket, also kaufen sie sich noch ein paar Zwiebäcke, etwas Salami, ein wenig Käse und ein paar Flaschen Wasser, um diese Woche Überfahrt hinzukriegen. Und jetzt sind sie fast in Amerika. Man kann die Freiheitsstatue mit dem Feldstecher schon sehen. Und da guckt der Vater ins Portemonnaie und sagt, hey, ein bisschen Geld haben wir noch. Lass uns doch mal feiern. Jetzt haben wir die ganze Woche hier von Wasser und Brot gelebt. Aber heute gehen wir mal in den Salon und heute gehen wir mal richtig fett essen. Und sie ziehen ihre besten Sachen an und gehen in den Salon. Treffen den Captain und der Mann sagt, Captain, wir haben lange gespart und heute wollen wir mal richtig essen. Und der Captain guckt ihn verwirrt an und sagt, was haben Sie denn die ganze Zeit gemacht? Und der Mann, ja, wir hatten Zwiebäcke und ein bisschen Salami und Wasser und Käse und davon haben wir gelebt. Und der Captain sagt, hey, Sie waren nicht einmal hier oben? Und der Mann sagt so, nee, wir hatten kein Geld. Und der Captain sagt, aber das war im Fahrpreis inbegriffen. Sie haben mit Ihrer Karte auch für das Essen bezahlt. Es war völlig unnötig, dass Sie sich so kurz gehalten haben. Es war alles inbegriffen. Und ich fürchte das, also das ist echt so eine Sache, vor der ich Angst habe, dass ich irgendwann bei Jesus ankomme und sage, ach Jesus, 60 Jahre habe ich mit dir gelebt und es war echt irgendwie auch ganz, ganz toll, und aber ich hätte doch so gerne dieses oder jenes und so noch erlebt, aber ich hatte einfach nicht die geistliche Disziplin, um mir das zu erkaufen. Ich hatte einfach nicht die Heiligkeit, die man gebraucht hätte dafür. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt, das irgendwie zu erleben. Und dass Jesus dann sagt, Mann, das war alles im Preis inbegriffen. Da hättest du nicht für bezahlen müssen. Das habe ich schon gemacht. Michael. Amen. Hey, wie ärgerlich wäre das, das zu erkennen, wenn es zu spät ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da reinbeten. Es ist so wichtig, dass wir Neugierde haben. Es ist so wichtig, dass wir die Bibel nicht irgendwie lesen und sagen, ja, das war früher. Alles aufgehört. Wie toll muss es damals gewesen sein, als man noch über Wasser gehen konnte. Wie klasse muss das damals gewesen sein, als man beim Angeln noch einen Fisch gefangen hat, der eine Goldmünze im Mund hatte. Aber sind ja jetzt ausgestorben, die Viecher. Das war der letzte damals. Wie gut muss das einfach damals gewesen sein? Und dabei würde es wahrscheinlich reichen, die Augen unseres Herzens zu erleuchten und wir würden sehen, wir können die gleichen Sachen immer noch erleben. Es ist ja immer noch der gleiche Jesus. Aber es wird nötig dafür sein, dass immer wieder eine Erleuchtung reinkommt. Es wird nötig sein, dass Gott uns immer wieder Sachen in seinem Wort zeigt und wir verstehen, das ist jetzt für mich. Intimität mit Gott ist jetzt für mich. Gottes Stimme hören ist jetzt für mich. Wissen, dass mir vergeben ist, ist jetzt für mich. Sprachen reden ist für mich. Das sind alles irgendwie Sachen, die nicht aufgehört haben. Aber wir brauchen es, dass Gott es uns zeigt, dass es in seiner Realität immer noch da ist, damit wir uns danach ausstrecken und es wirklich nehmen. Und jetzt bin ich ja der Letzte, der sagt, dass das einfach ist. Es würde mir echt fehlen, irgendwie so eine Predigt zu halten und nachher sagen, so ja, ist voll easy und jetzt geht mal los und macht das. Und ich glaube, dass es auch nie einfach war. Ich glaube, dass es immer schon war, dass die Dinge von Gott erkämpft werden müssen. Dass es immer schon war, dass man die Errettung umsonst gekriegt hat, dass man da ganz schnell reingekommen ist, aber dass alles andere gekostet hat. Und dass es noch nie einfach war, in diese Bereiche von Gott reinzukommen, die uns interessieren, sondern dass es immer schon auch schwierig war. Und als Paulus seinen Brief geschrieben hat, da war er ungefähr, man kann das nicht so hundertprozentig datieren, 5 oder 6 Jahre nicht mehr in Ephesus gewesen. Und so wie ich es verstehe, hat er diese 5 oder 6 Jahre nicht ungenutzt gelassen, sondern er hat für die Gemeinde gebetet. Er war schon seit 6 Jahren dran zu beten, Gott, mach doch bitte ihre Herzensaugen auf. Seit 6 Jahren schon mit dieser Erinnerung gelebt, was damals alles passiert ist in Ephesus. Und seit 6 Jahren mit dieser Schreiung zu Gott, Herr, tu doch mehr in dieser Gemeinde in Ephesus. Lass es doch nicht dabei bleiben. Lass es doch nicht dabei bleiben, dass sie einmal erlebt haben, dass die ganze Stadt umgekrempelt ist, sondern öffne doch ihre Herzensaugen. Zeig ihnen doch, was Sache ist bei dir. Zeig ihnen doch, was du noch kannst und lass sie nicht an diesem Punkt bleiben. Über 6 Jahre hinweg immer wieder das gleiche Gebet gebetet, nämlich dass Erkenntnis kommt. Und ich glaube, dass wir oft diese Einstellung heutzutage haben, dass wir es uns zu leicht machen und dass wir nicht mehr mit dieser Neugierde und diesem unbedingten Wunsch der ersten Christen leben, mehr von Gott zu haben. Eusebius von Caesarea, der ist nicht in der Bibel, aber der hat eine ganz frühe Kirchengeschichte geschrieben, 300 und, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie so ein paar zerquetschte, und der hat über Jakobus geschrieben, der Typ, der den Jakobusbrief geschrieben hat, und er hat gesagt, dass er Knie hatte, die aussahen wie die eines Kamels. Weil er so viel gebetet hat. Weil er Stunden jeden Tag wie auf seinen Knien rumgerutscht ist und Gott angefleht hat und für die Gemeinden gebetet hat und für Jerusalem und für was nicht alles. Weil er einfach irgendwie nicht anders konnte, als Gott zu suchen, weil er wusste, da ist noch mehr als das, was ich erlebt habe. Und das war schon einer, der in biblischen Zeiten dabei war. Das war schon einer, der das alles gesehen hat und der diese Leute alle gekannt hat. Und trotzdem wusste er, das, was wir haben, ist noch nicht irgendwie das Maximum. Und es war mit Sicherheit weit mehr, als jeder von uns hier jemals erlebt hat. Und trotzdem war dieser Wunsch da, mehr von dir, Gott, und mehr gebetet und mehr irgendwie da reingegangen. Und wir haben oft so eine Vorstellung von einem Gebet heute, dass wir uns treffen zu einem Gebetsabend und dann eine halbe Stunde zusammensitzen und alle 5 Minuten spricht mal jemand ein Gebet, während die anderen sich überlegen, was sie dann jetzt beten können und das so ausformulieren, dass es nicht peinlich klingt und man ist irgendwie kaum eigentlich bei der Sache, man bestürmt nicht wirklich Gott, sondern man macht eine soziale Aktion. Hey, und das ist besser als nichts. Also ich sage nicht, dass das jetzt voll negativ ist. Also lass uns nicht das auch noch lassen. Lass uns nicht ein bisschen was Gutes lassen. Das wäre gar nicht gut. Aber irgendwie was damals war definitiv anders. Es war eine größere Sehnsucht da. Es war ein größerer Hunger nach Gott da, weil einfach dieses Wissen da war, es gibt wesentlich mehr als das, was wir haben. Es gibt viel, viel mehr. Und das ist so ein echt großer Wunsch von mir. Ich meine, ich habe das ein oder andere Mal schon gesagt in unseren Gottesdiensten, aber es ist so ein Wunsch in meinem Herzen, dass dieser Hunger nach Jesus wieder mehr wird. Dass das Interesse an den Dingen dieser Welt, die letzten Endes sowieso nicht satt machen, dass es geringer wird und dass dieser Hunger nach Jesus zunimmt. Und es ist eigentlich das, was Wolfgang ja auch gerade gemacht hat, fand ich deswegen auch sehr gut, als die Idee im Vorgebet kam, nämlich dass das, womit wir uns beschäftigen, Auswirkungen haben wird auf unser Leben. Und wenn die Augen unseres Herzens nur auf Sachen der Welt gerichtet sind, dann wird unser ganzes Inneres nur von Sachen dieser Welt erfüllt sein. Wenn dein ganzes Interesse darauf gerichtet ist, Karriere zu machen, reich zu werden, abzunehmen, keine Ahnung was, dann wird das dein ganzes Inneres erfüllen. Aber wenn die Augen deines Herzens offen sind und auf Jesus gerichtet sind, dann wird er dich erfüllen. Und wenn die Augen deines Herzens nur auf das gerichtet sind, was im Fernsehen ist, dann sind die Augen deines Herzens ausschließlich voll mit Angst und Konsum, denn mehr ist da nicht drin. Du wirst Angst vor allem Möglichen gemacht und der große Ausweg daraus ist, Mediamarkt, Geiz ist geil, Sachen kaufen, dann geht's mir wieder besser. Hey, so ein Scheiß, ganz ehrlich, so ein Scheiß. Aber wenn die Augen unseres Herzens auf Jesus gerichtet sind, hey, dann ist es ganz anders. Auf einmal ist keine große Angst mehr vor dem, was in der Welt passiert, weil du weißt, ich habe eine Hoffnung, die geht weit über diese Welt hinaus. Ist dann, mein Vater hat das früher so gesagt, du brauchst keine Angst zu haben vom Fliegen, runter kommen sie immer und es ist ja auch nicht dein Flugzeug. Da dachte ich so, ja gut, stimmt, ist doch nicht mein Flugzeug. Und irgendwann habe ich es dann gerafft und dachte, ja, aber ich sitze ja drin. Echt, mit Kindern kann man so gut umgehen. Als ich irgendwann mal wieder so eine Nacht durchgeschrien habe, ist meine Mutter gekommen und hat gesagt, psst, Carsten schläft. Und ich so, ja, okay, in Ordnung. Aber am nächsten Morgen hat sie es mir dann erklärt und der Trick hat nie wieder funktioniert. Ey, aber der Punkt an der Sache ist, das, worauf du guckst und das, wovon dein Innerstes voll ist, das wird dich komplett erfüllen und das wird wieder aus dir rausfließen. Und wenn dein Inneres auf Gott gerichtet ist, dann wird Gott dich erfüllen und Gott wird wieder rausfließen. Man wird es irgendwann auch an deinem Reden erkennen, dass da gar keine Bitterkeit und Angst mehr ist, sondern dass immer wieder Jesus rauskommt. Und das wäre richtig gut. Dann passiert das, was Jesus in Johannes 7,38 sagt, nämlich, dass wer an ihn glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann wirst du nicht jemand sein, der depressive Botschaften wieder weiterkaut und weitergibt, sondern du wirst du jemand sein, wo depressive Leute gerne in seiner Nähe sind, weil Hoffnung von ihm kommt. Und ich glaube, dass das irgendwie so eine Aufgabe der Gemeinde ist, dass wir Hoffnung spenden, dass wir etwas Positives dem Ganzen entgegensetzen. Dass all die Leute, die jetzt Angst haben wegen Weltwirtschaftskrise und so, dass die bei uns in den Gottesdienst kommen und sich aufbauen lassen. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Also falls du irgendjemanden kennst, der Angst hat, bring ihn mal in unseren Gottesdienst und dann probieren wir mal aus, wie weit wir schon sind und interviewen den dann nachher und fragen, ob er sich jetzt besser fühlt oder schlechter. Und je nachdem, welche Antwort er gibt, werden wir dann unser Gebetsleben verändern oder noch mehr wieder reindrängen, dass unser Innerstes von Jesus erfüllt ist. Ja, Amen. Halleluja. Schickro Matthias. Heiliger Geist, es wäre ein bisschen komisch, dich zu bitten, zu kommen, weil du so